ARD Sounds.
So, President Xi and I talked a lot about Taiwan. And what Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. And I heard him out. Had a lot of respect for him.
US-Präsident Trump sagt beim Abflug aus Peking, dass er Chinas Staatschef Xi zwar in der Taiwan-Frage zugehört, sich aber nicht dazu geäußert hat, aus Respekt vor Xi.
Der Besuch endet, trotz freundlicher Gesten und warmer Worte, ohne konkrete Beschlüsse.
Im Libanon hoffen die Menschen auf ein Ende der israelischen Angriffe.
Radikale Israelis nutzen den Jerusalem-Tag für Provokationen.
Und Russland und die Ukraine tauschen Gefangene aus.
Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 15. Mai um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja, Thorsten, 1,5 Tage ist US-Präsident Trump in China zu Gast gewesen. Wie wird das Treffen denn allgemein bewertet?
Ja, der Tenor lautet viel Pomp, viele warme Worte, aber wenig Konkretes. Eine Pressekonferenz im Anschluss, wie das sonst bei großen Staatsbesuchen üblich ist, die gab es nicht und auch keine gemeinsame Abschlusserklärung. Unsere China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt war dabei und fasst das Geschehen zusammen.
US-Präsident Donald Trump ist mit seinem Regierungsflieger Air Force One wieder auf dem Weg zurück in die Vereinigten Staaten. 1,5 Tage war er in China und hat viel gemeinsame Zeit mit Staats- und Parteichef Xi Jinping verbracht. Es gab offizielle Gespräche, einen Besuch im Himmelstempel, ein Staatsbankett und heute Morgen unter anderem noch eine Tour in einem alten kaiserlichen Garten im Regierungssitz der chinesischen Führung Zhongnanhai. Schau dir diesen Baum an, so Xi. Er ist aus zwei Bäumen zusammengewachsen und mehr als 100 Jahre alt. US-Präsident Trump zeigt sich beeindruckt. Ich mag diesen Ort. Von den chinesischen Rosen soll er die Samen zugeschickt bekommen, das hat Xi versprochen, ein Geschenk der chinesischen Staatsführung. Es sind vor allem solche Bilder der Harmonie und warme Worte, welche die letzten 2 Tage bestimmt haben. Trump sprach von fantastischen Handelsdeals, ins Detail ging er dabei nicht. Viel wurde bislang nicht bekannt über handfeste Deals. Laut Trump soll China interessiert sein, Öl, Sojabohnen und Boeing-Flugzeuge aus den USA zu kaufen. Das sagte der US-Präsident in einem Interview mit dem US-amerikanischen Sender Fox News. Im Gespräch sind demnach 200 Flugzeuge, weniger allerdings als von Analysten erwartet. Die Aktien von Boeing sind in der Folge deutlich gefallen. Trump war mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation angereist, darunter Nvidia-Chef Jensen Huang, Tesla-Boss Elon Musk und Apple-Chef Tim Cook. Xi hat den US-amerikanischen Unternehmen besseren Zugang zum chinesischen Markt in Aussicht gestellt. Ob und wie dies umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.
Außenpolitisch standen ja 2 Themen im Blickpunkt. Einmal Chinas Anspruch auf Taiwan und zum Zweiten der Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormuz.
Genau so ist es. Zunächst mal zu Taiwan. Diese Frage hat Xi Jinping gleich zu Beginn des Besuchs angesprochen, den Anspruch Chinas auf die Insel unterstrichen und klar gewarnt, die Taiwan-Frage müsse mit äußerster Vorsicht behandelt werden. Hören wir dazu die Einschätzung eines weiteren unserer China-Korrespondenten, nämlich von Maximilian Seib. Er hat sich zur Taiwan-Frage auf NDR Info so geäußert.
Also da gibt es, glaube ich, 2 Aspekte, die Sorgen machen können. Zum einen eben Xis klare Aussage und zum anderen Trumps fehlende Antwort darauf. Also es ist sehr interessant, du hast es eben angesprochen, wie früh und prominent Xi dieses Thema auf die Agenda gesetzt hat. Also es gab diesen Pomp-Empfang, es gab den Austausch von Nettigkeiten. Und dann hat Xi gesagt, also das wichtigste Thema für uns in den Beziehungen mit den USA, das ist eben Taiwan, da gibt es eine rote Linie. Und wenn man das mal einordnet, Taiwan ist oder wird seit Jahrzehnten demokratisch und unabhängig regiert, aber für die kommunistische Regierung in Peking ist es Teil des Staatsgebiets. Die USA sind Partner von Taiwan, die liefern Waffen im Milliardenbereich. Ein schweres Waffenpaket ist da im Dezember geschnürt worden. Aber diese Waffen sind noch nicht geschickt worden. Und insofern ist es ganz spannend zu sehen, dass Donald Trump eben nichts gesagt hat. Also Xi macht so eine Ansage und Donald Trump, ein Mensch ist, der selten um große, klare Ansagen verlegen ist, der antwortet eben gar nicht während seines gesamten Besuchs. Und das kann man in Peking aus Sicht des kommunistischen Regimes hier schon als einen Teilerfolg werten.
Auf dem Rückflug hat Trump dann in einem Interview gesagt, er wisse noch nicht, ob die Waffen wirklich geliefert werden.
Zum Thema Iran hat Trump erklärt, dass er von China Unterstützung bekommen hat für seine Position, dass die Straße von Hormus für die Schifffahrt uneingeschränkt passierbar sein muss und dass China Einfluss nehmen will auf Teheran. Kann man das glauben?
Schwer zu beantworten. Hören wir dazu nochmal Maximilian Seib.
Also Donald Trump sagt, Xi habe ihm genau das angeboten, als Vermittler aufzutreten. Man muss zumindest sagen, ja, da hat man sich von chinesischer Seite auf die USA zubewegt, Einigkeit demonstriert. Beide Seiten haben erklärt, also die Straße von Hormuz, die soll offen sein und bleiben. Trump hat auch gesagt, man sei sich einig, dass der Iran keine Atomwaffen haben dürfe. Also das wäre schon auch nochmal ein Statement. Klar ist, China hat Interesse und Macht einzugreifen in diesen Konflikt. Interesse deswegen, weil es sehr viel Öl aus dieser Region bezieht. Nicht nur aus dem Iran, auch aus den anderen Golfstaaten. Und die Macht eben, weil China überlebenswichtig ist für das Regime in Teheran. 80% des iranischen Öls, trotz aller Sanktionen, gehen in die Volksrepublik. Also man hat da einen großen Hebel. Aber ob Xi diesen Hebel tatsächlich in Bewegung setzt und in welcher Form, also wie der Druck auf Teheran aussehen würde, auch das ist alles noch unklar.
Dann lass uns mal einen Szenenwechsel machen. Zwischen dem Libanon und Israel herrscht offiziell eine Waffenruhe, aber die wird fast jeden Tag gebrochen, sowohl von der Hisbollah-Miliz als auch von Israel.
Unser Kairo-Korrespondent Moritz Behrendt hält sich derzeit in Beirut auf, der Hauptstadt des Libanon, und er schildert in einem Gespräch auf NDR Info recht anschaulich die Situation vor Ort. Die Frage war, wie hat er das Land erlebt?
Als ein Land, das sich an diese absurde Situation gewöhnt hat, dass es zwar offiziell eine Feuerpause oder Waffenruhe gibt, aber dennoch täglich Angriffe aus Israel mit täglich Toten, mehr als 10 pro Tag im Durchschnitt, und wiederum Gegenangriffe der Hisbollah, sowohl in Richtung Israel als auch vor allem gegen die israelischen Soldaten, die in den Libanon einmarschiert sind. Diese Aufrufe der israelischen Streitkräfte, dass Menschen ihre Dörfer schnell verlassen sollen, das ist für die Libanesen inzwischen Alltag. Ebenso das häufig kurz darauf folgende Bombardement und am nächsten Tag dann die Trauerfeiern. Hier in der Hauptstadt Beirut gibt es aber durchaus auch ein gewisses Maß an Normalität. Dass Krieg herrscht, bekommt man trotzdem mit. Aus den Fenstern vieler Schulen ist Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Dort sind Flüchtlinge aus dem Süden und Osten des Landes untergebracht. Und dann gibt es auch noch dieses ständige Surren. Das klingt so ein bisschen, als würde jemand in der Nachbarschaft den ganzen Tag den Rasen mähen. Das ist immer und überall zu hören. Zuerst, mir geht es zumindest so, versuche ich dann rauszufinden, wo kommt das eigentlich her? Und dann blicke ich in den Himmel. Das sind die israelischen Drohnen, die ständig über der Stadt kreisen. Selten zu sehen, aber eigentlich immer zu hören.
Unterhändler Israels und des Libanon verhandeln seit gestern in Washington erstmals seit langem direkt miteinander. Wir haben das in unseren Ausgaben schon thematisiert. Thorsten, gibt es schon Ergebnisse?
Also offiziell noch nicht. Israelische Medien berichten, man habe sich angenähert und danach könnten sich die israelischen Streitkräfte phasenweise aus dem Libanon zurückziehen, wenn es von libanesischer Seite zu ernsthaften Schritten kommt, die Hisbollah zu entwaffnen. Das ist also noch ziemlich vage und wie gesagt, es ist auch noch nicht offiziell.
Kann die libanesische Armee denn die Hisbollah überhaupt entwaffnen?
Also nach allem, was Beobachter sagen, wohl kaum. Sie ist derzeit zu schwach dazu und die Frage ist auch, ob sie das wirklich will, denn das könnte ja wieder zu einem bewaffneten Konflikt innerhalb des Libanon führen. Wir erinnern uns an den jahrelangen Bürgerkrieg in dem Land. Also das ist die Krux dieser Gespräche. Die Hisbollah ist der Gegner Israels, sitzt aber nicht mit am Verhandlungstisch.
Gestern war ja der sogenannte Jerusalem-Tag. An diesem Tag kommen jedes Jahr tausende radikale Israelis in die Stadt, marschieren mit Flaggen durch das muslimische Viertel der Altstadt bis zur Klagemauer. Thorsten, was wollen die? Provozieren?
Ja, von Verständigung sind beide Völker im Moment meilenweit entfernt. Und das ist auch gestern wieder deutlich geworden. Unser Korrespondent Christoph Kitzler war vor Ort. Hier seine Eindrücke.
Die Altstadt von Jerusalem. Gilad Zublaban, ein palästinensischer Schuhhändler, sperrt seinen Laden zu. Normalerweise würde er das um diese Zeit nicht tun, aber hier sind gewaltbereite jüdische Jugendliche unterwegs. Es ist hier nicht mehr sicher. Das war der Laden meines Großvaters, dann meines Vaters und jetzt betreibe ich ihn. Das ist nicht schön, denn das, was sie tun, ist nicht richtig. Und selbst wenn sie etwas feiern wollen, dann nicht so. Nicht, dass alles schließen muss. Kein Geschäft hat mehr geöffnet. Wer muss das denn ausbaden? Die Jugendlichen kommen auch hier bei ihm vorbei. Manche sind sehr aggressiv. Man sieht, wie eine muslimische Frau bespuckt wird. Man hört nationale und religiöse Lieder, die eher an Fangesänge erinnern. Am sogenannten Jerusalem-Tag feiern nationalreligiöse Juden, dass Jerusalem wieder ganz ihnen gehört. Seit Israel 1967 den Ostteil der Stadt besetzt hat, gilt die Stadt als vereint. Völkerrechtlich ist das nicht anerkannt. Ost-Jerusalem sollte laut den Oslo-Verträgen eigentlich die Hauptstadt eines palästinensischen Staates sein. In der Altstadt stehen auch Hunderte in lila Westen. Die Organisation Standing Together setzt sich für Verständigung ein zwischen Juden und Palästinensern. Heute stellen sie sich schützend dazwischen, wenn die Gewalt zu viel wird. Viele Tausende sind an diesem Tag aus den Siedlungen im besetzten Westjordanland gekommen. Viele wollen keine Gewalt, aber sie wollen jüdische Vorherrschaft. Kamel Una stammt aus einer Siedlung südlich von Hebron. Am Morgen war er schon auf dem Tempelberg. Der Ort mit der Al-Aqsa-Moschee gilt Muslimen nach Mekka und Medina als drittheiligster Ort. Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, hatte hier ebenfalls am Morgen medienwirksam die israelische Fahne geschwenkt. Kamel Una ist skeptisch. Es wäre schön, wenn das ein Tag sein könnte, an dem Leute zusammenkommen und Jerusalem feiern. Und ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist, aber es gibt Menschen, die Gewalt anwenden gegen Araber, ihre Läden und Linke. Das ist schade, das ist ein verschenkter Tag. Es könnte ein Tag für das gesamte Volk Israel sein. Und am Ende ist das ein Tag nur für einen Teil der Bevölkerung, die Nationalreligiösen.
Wir haben heute Morgen im Podcast ja schon ausführlich über die gegenseitigen Angriffe zwischen der Ukraine und Russland berichtet. Thorsten, gibt's da was Neues?
In Kiew sind die Bergungsarbeiten nach dem schweren russischen Drohnen- und Raketenangriff heute früh beendet worden. Die Zahl der Toten in dem Wohnhaus in der Hauptstadt hat sich auf 24 erhöht. Fast 50 Bewohner wurden verletzt. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau meldet, schoss die russische Abwehr in der Nacht 355 ukrainische Drohnen über Russland ab. Und in der zentralrussischen Stadt Kherson seien 4 Menschen getötet und 12 weitere verletzt worden. Etwas Hoffnung macht eine andere Meldung. Die Kriegsgegner haben heute Gefangene ausgetauscht. Jeweils 205 ukrainische und russische Gefangene sollen freigelassen worden sein. Und der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, dies sei nur ein erster Schritt für einen größeren Austausch von jeweils 1000 Gefangenen. Er dankte den Vereinigten Arabischen Emiraten für die Vermittlung.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.